Wir lesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2. Vers 1 und 2. Denn ich will, dass ihr wisst, welch ein Ringen ich um euch habe, und die in Laodikea, und so viele mich von Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben, damit ihre Herzen aufgerichtet werden, die Herzen derer, die zusammengeschlossen wurden, in Liebe und zu allem Reichtum eines Verständnisses, das zu vollem Maße gebracht ist, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und Christi. Der Apostel hat in Kapitel 1 gesagt, dass es seine Aufgabe ist, die Botschaft des Christus, des Erlösers Gottes, ganz auszurichten. Dazu ist er gerufen worden, dazu ist er beauftragt worden. Dieser Auftrag ist uns weitergereicht worden. Er hatte zusammen mit diesem Auftrag der Verkündigung auch den Auftrag der Weitergabe der Offenbarung. Er war nicht nur Missionar, denn Apostel bedeutet Missionar, sondern er war auch Prophet und empfing die Botschaft in starkem Maße, die er weiterzugeben hatte. Diese Botschaft ist inzwischen vollständig und wir haben sie in unserer Schrift, unserer Bibel. Uns ist nicht aufgetragen, weitere Offenbarungen zu empfangen, sondern nur die bereits gegebene Offenbarung weiterzugeben. Und in diesem Sinne können wir von Paulus lernen, den Auftrag von ganzem Herzen wahrzunehmen. Und wir können von seinem Ringen, von seinem Verlangen, von seinem Hirtenherzen lernen. Er hat in der Tat das Herz eines Hirten, das ringt um das geistliche Wohl anderer. Natürlich darf es unser Anliegen dann sein, herauszufinden, herauszubekommen, wo der Umfang unseres Auftrages liegt, wo die Grenzen sind. Wir können es nicht übernehmen, wir sollen uns nicht zu viel zutrauen. Auf der anderen Seite natürlich dürfen wir nicht unseren Auftrag kürzen. Nun sagt Paulus, ich will, dass ihr wisst. Er hätte ein Ringen haben können, von dem sie gar nicht wussten. Aber es gehört zu unseren Beziehungen, dass wir nicht nur persönlich etwas erleben, sondern das Weitergeben, unsere Liebe zum Bekunden, mitteilen. Und das tut Paulus, indem er sagt, ich habe ein Ringen um euch, teilt er seine Liebe ihnen mit. Es ist ihnen, um sie zu tun. Ich will, dass ihr wisst, welch ein Ringen ich habe um euch und die in anderen Orten in dieser Gegend. Das sind Menschen, die er nicht notwendigerweise gesehen hat, aber sie gehören zu seinem Auftrag. Nun sagt er uns, was das Anliegen seines Ringens ist. Und das ist, dass sie wieder aufgerichtet werden, denn sie sind niedergeschlagen worden, sie sind bedrückt worden durch falsche Lehre. Es ist die Wahrheit Gottes, die uns Freude macht. Wir leben nicht von Erfahrungen oder Erlebnissen, die uns ein Heil geben. Das ist nicht der Weg unserer Beziehung zu Gott, mit Gott. Wir leben durch das Ohr, nicht durch das Gefühl. Es hat Gott gefallen, mittels Wort in Beziehung zu uns zu treten. Er hat gesprochen. Das ist das Erste, das er tut, wenn er Menschen schafft. Er beschenkt sie mit seinem Wort. Er segnet sie. Das heißt, er teilt ihnen wörtlich mit, was zu ihrem Leben dient. Segen ist Mitteilung von Lebensmittel, von dem, das zum Leben dient. Es hat also Gott gefallen, von jeher und immer wieder sich mittels Wort über unser Ohr, das die Tür zu unserem Denken ist, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Und diese Leute sind bedrückt worden durch falsches Wort. Es ist dieses Wort, das Freude gibt oder auch niederdrückt. Und in diesem Fall war es falsches Wort, das nicht aufrichtet, das uns nicht entspricht. Es entspricht nicht dem Wesen des Menschen, den er geschaffen hat. Denn unser Erlöser ist gleichzeitig der, der uns einmal schuf. Und er weiß ganz genau, was wir brauchen. Die Erlösung entspricht der Schöpfung. Es war die Sünde, die uns als Geschöpfe zerstört hat, verstört hat. Und es ist das Heil Gottes, das uns wiederherstellen will. Dieser Vers gehört da hinein. Er ist ein Heilsvers, ein Heilsgedanke, damit ihre Herzen aufgerichtet werden. Und nun, auf eine etwas andere Weise, als wir gewohnt sind zu sprechen, aber wir, Paulus war kein Deutscher. Er war ein Jude, der Griechisch geschrieben hat. Und die Übersetzung hat nicht die Aufgabe, aus Griechisch Deutsch zu machen, obwohl sie in deutscher Sprache den Text uns liefert, aber nicht es ganz in der deutschen Weise zu schreiben. Das ist die neue Übersetzungsmethode, die uns in verschiedenen neuen Fassungen begegnet. Aber das ist nicht legitime oder getreue Wiedergabe von Dokument. Dokument jetzt in einem anderen Sinne als beim Computer. Dokument in einem Sinne von wichtiger Aussage. Das grundlegend Wichtige ist für unsere Gesellschaft, für das Miteinander. Dokumente werden anders übersetzt als Geschichten, die man im Reader's Digest wiedergibt. Und die Heilige Schrift ist lediglich kein Erzählungsbuch, sondern sie ist das wichtigste Dokument, das es gibt. Und wir, obwohl wir Gottes Wort in unserer Sprache haben dürfen, werden es nicht immer so formuliert antreffen, wie wir anderes, das in unserer Sprache entstand, aufnehmen. Und wir müssen das lernen. Wir müssen lernen, die Bibel zu lesen, uns daran zu gewöhnen. Die Verkündigung, die darf es dann etwas anders übersetzen, wiederum in einer zweiten Phase, und es so sagen, wie wir es gewohnt sind, in Deutsch zu sagen. Deshalb auch die Verkündigung heute Morgen. Wer wird aufgerichtet? Unter welchen Voraussetzungen wird man wiederhergestellt in die Freude, die das Evangelium bringt? Wenn jetzt wir Christen geworden sind, wir wurden froh durch Sündenvergebung, durch die Botschaft von Jesus Christus, und dann etwas dazwischen kam, in diesem Fall nicht persönliche Sünde, sondern falsche Lehre, die aber dieselbe Wirkung hat, wie werden wir wieder froh? Paulus sagt uns hier, unter welchen Umständen man wieder aufgerichtet werden kann. Welche Herzen, welcher innerer Mensch, welcher Geist eines Christen wird wiederhergestellt in die frohe Beziehung zu seinem Erlöser? Die Herzen derer, die zusammengeschlossen wurden oder gelehrt, ich sagte gestern Abend, wir können so oder so übersetzen, aber wenn wir die Wahl haben, und hier scheint es die Waage zunächst einmal von, so wie wir den Vers antreffen, vom Zusammenhang her, beide Möglichkeiten einzuschließen. Wenn wir die Wahl haben, dann sollten wir die ursprünglichere oder die philologisch, die sprachlich zunächst oder näher liegende Bedeutung, denke ich, annehmen. Das, die Bedeutung heißt zusammenschließen. Die Herzen sollen zueinander gezogen werden in Einmütigkeit, in Liebe. Und von daher dürfen sie weitergeführt werden zu allem Reichtum eines Verständnisses, das zu vollem Maße gebracht ist. Gott will, dass wir wachsen im Verstehen seines Wortes. Bis dort waren wir gekommen gestern Abend. Jetzt fahren wir weiter zu dem weiteren Anliegen oder zu einer weiteren Voraussetzung für ein Aufgerichtetwerden. Wenn falsche Lehre irgendwie versucht hat, Einfluss zu gewinnen und wir dadurch durcheinandergebracht wurden und niedergeschlagen in unsere Beziehung zum Herrn und zueinander, dann ist es wichtig, dass wir einmal wieder zurück zum Kern der Botschaft kommen. Der Weg zurück ist nicht einfach. Paulus sagt weiter, die in Liebe, die zusammengeschlossen wurden in Liebe, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und Christi. Das Ringen findet Ausdruck in dem weiteren verknüpften Anliegen, dass sie zusammengefügt werden zur Erkenntnis. Die Herzen derer, die zusammengeschlossen wurden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und Christi. Von welcher Erkenntnis spricht er? Er sagt, er spreche von der Erkenntnis eines Geheimnisses. Das Wort Geheimnis spricht hier und in Kapitel 1 von einer Botschaft, die für eine Zeit lang geheim geblieben ist, aus bestimmtem Grund, dann aber wie geoffenbart worden ist. So wie die Hure Rahab auch nach ihrer Umkehr zum wahren Gott immer noch so bezeichnet wird, um sie zu identifizieren. So geschieht das immer wieder in der Schrift, dass etwas oder jemand identifiziert wird mit einem Ausdruck, der ihn in Gegenwart nicht mehr eigentlich beschreibt. Das Evangelium ist nicht mehr ein Geheimnis. Aber es ist wesentlich, dass wir verstehen, warum es Geheimnis genannt wird. Es wird Geheimnis genannt, weil es nicht immer offenbar war. Es war eine lange Zeit prophezeit, aber nicht auf den Leuchter gestellt, für alle sichtbar. Gott hat jahrelang Menschen vorbereitet auf den Einbruch des Evangeliums in diese Welt. Die Kolosser kommen zum großen Teil aus den Heiden. Aber sie werden hier auf leise Weise daran erinnert, dass Gott schon einen langen Weg gegangen ist mit einem anderen Volk, das die Offenbarungen Gottes anvertraut bekam. Und obwohl dieses Volk nicht alles verstanden hat, was es von Gott bekam, war es doch bevorrechtet, diese zu empfangen und in starkem Maß auch zu verstehen. Aber nicht alle Prophetie. Die Kolosser werden daran erinnert, dass Gott ein Gott der Geschichte ist. Und jetzt hat es Gott gefallen, sich zu offenbaren. Und zwar als Vater in Jesus Christus. Es heißt zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und Christi, in dem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Viele Menschen sammeln Fakten. Sie haben Freude daran, Kenntnisse zu sammeln. Weisheit ist ihnen weniger wichtig. Aber Kenntnisse, gut, Paulus greift dieses Wort auf. Er spricht nicht immer nur von Erkenntnis. Wir schreiben im Deutschen etwas zu schnell, Erkenntnis, wir haben uns daran gewöhnt, das ist ein schönes biblisches Wort. Aber es ist doch gut, wenn wir unterscheiden zwischen Kenntnis und Erkenntnis. Erkenntnis ist etwas stärker. Hier geht es um einfache Kenntnisse von Jesus. Und hier ist die Frage am Platz, warum sagt Paulus, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis, alle Schätze. Haben Sie eine Bibliothek? Sammeln Sie Bücher, Kenntnisse in Deckelform? Was sagt Paulus davon? Alle Kenntnisse sind verborgen in Christus. Das war das große, die große Entdeckung von Pascal, dem französischen Wissenschaftler, der übrigens nicht zur Schule ging. Die Schule ist nicht notwendig, um gebildet zu werden. Manchmal macht sie uns verbildet. Und das auch noch. Pascal hat entdeckt, dass Jesus Christus der Mittelpunkt ist des ganzen Universums, von allem. Über ihn kommt man zur Wissenschaft. Aber die Frage ist, warum? Was hat das mit Religion zu tun? Was hat die Wissenschaft mit Religion zu tun? Warum ist das für die Wissenschaft wichtig, dass sie Christus im Mittelpunkt hat, wenn sie wirklich wissenschaftlich arbeiten will? Kein Wissenschaftler, der nicht Christ ist, ist frei, wirklich schöpfungsgemäß, naturgemäß, wissenschaftsgemäß zu arbeiten. Früher oder später ist er voreingenommen oder gehemmt, begrenzt. Was wir hier lesen, hat nicht nur mit religiöser Wahrheit zu tun oder mit religiösen Aussagen. Dies ist zentral. Paulus hat im ersten Kapitel deutlich gemacht, dass der, der uns, die wir uns Gemeinde nennen, erlöst hat, befreit hat, der, mit dem wir es zu tun haben, ist der Schöpfer des Alls. Die ganze Schöpfung ist einbezogen in das, was wir Christentum nennen. Wir sind nicht einfach eine kleine, andersdenkende Insel in einer pluralistischen Gesellschaft. Das Christentum ist die grundlegende Wahrheit. Sie ist keine Religion. Sie ist Geschichte, Tatsache. Und wenn Paulus hier so spricht, dann dürfen wir Kapitel 1 nicht aus dem Auge verlieren. Noch einmal. Warum ist das so? Darf ich vorgreifen? Und ich hole mir einmal den Text. Kapitel 2, Vers 8. Damit wir den Satz zusammen haben. Paulus gebraucht oft lange Sätze. Und das fordert einen langen Atem. Wir beginnen mit Vers 8. Seht, dass nicht jemand sein wird, der euch zum Raub macht durch die Philosophie. Ein gutes deutsches Wort, nicht? Liebe der Weisheit, Philosophie. Wir dürfen das so nehmen, wie es da steht. Wie wir es auch im Deutschen auffassen. Durch die Philosophie und leeren Betrug. Philosophie ist nicht immer leer, aber sie kann oft leer sein, wenn die Köpfe der Philosophen leer waren. Paulus spricht davon in Epheser Kapitel 4. Ihre Herzen sind leer, dunkel. Aber das muss nicht so sein, denn die wahre Liebe zur Weisheit kann sehr echt sein. Aber in diesem Fall geht es um falsche Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung von Menschen, und zwar unabhängig von Gott. Die Schrift ist auch Überlieferung von Menschen, aber wir bekamen es von Gott. Wir müssen hier unterscheiden. Nach der reinen Überlieferung von Menschen nur. Nach den elementaren Dingen der Welt, das heißt das, was mit dieser Schöpfung zunächst zu tun hat, als Ersten. und nicht nach Christus, der das zweite, die zweite Innovation Gottes ist in dieser Welt. Die erste Innovation in der Geschichte ist die Schöpfung selbst. Und die zweite ist die Neuschöpfung, die mit dem Christusereignis beginnt. Komma, nach Vers 8, nicht nach Christus, Komma. Warum? Warum ist das so wichtig, dass sie nicht betört werden mit Lehren? Weil in ihm selbst, in Christus persönlich, als Person, und zwar in leiblicher Gestalt, die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Darum. Wenn Paulus von Christus spricht im Kolosserbrief, dann denkt er sehr stark daran, dass wir hier den verkörperten, leiblich verkörperten Gott haben, über den er die Menschheit mit ihm vermittelt, versöhnt. Und hinfort bekommen wir zu Gott und zu seiner Schöpfung erst die richtige Beziehung zu diesem verkörperten Gott, der Christus heißt. Von daher ist es wichtig, in Kapitel 2, Vers 2 ist es, 3, 2 und 3, 2 Ende und 3 Anfang, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und Christi, in dem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind, ist es wichtig, dass wir hier diesen Christus vor Augen haben. Nicht nur einen Wagen oder einen, den wir aus den Evangelien kennen oder aus den Briefen. Wir haben uns daran gewöhnt, an Christus, den Himmel gefahren zu denken, der wohnt in uns und so weiter. Wir vergeistlichen das hier schnell. Ja. Aber Paulus denkt an den Gott, der Fleisch geworden ist. Das ist auch für Johannes so wichtig, in 1. Johannes 4. Wer ein richtiger Christ sein will und richtig denken will und in dieser Welt zum Segen sein will, der muss deutlich machen, dass Gott einen Engpass geschaffen hat, eine enge Straße, über die wir wieder zurechtkommen. Sonst bleiben wir verinselt und verkommen im Dunkeln. Aber über diese enge Straße, die Jesus heißt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Über diese kommen wir zum Schöpfer zunächst und werden versöhnt durch sein Kreuz. Und von dort aus bekommen wir wieder eine neue Beziehung zum Geschaffenen, zum Mitmenschen. Und da können wir die zwei großen Aufträge wahrnehmen, die Jesus uns und überhaupt Gott uns anvertraut hat. Den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums und den alten Auftrag, den er schon im Garten Eden den Menschen gab und der nie zurückgezogen worden ist, den Auftrag an der Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung, das war nicht ganz nur Ökumene, als das aufkam, oder ein Bereich, ein Lieblingsgebiet der Grünen. Also, die Herzen derer werden zusammengeschlossen, die zur Erkenntnis des Geheimnisses des Evangeliums der Christusbotschaft kommen. Und dies ist eine Botschaft eines Vaters, der einen Sohn bekommen hat, Jesus Christus, in welchem verkörpert, leibhaftig, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Er ist der Schlüssel. Und durch den Glauben an ihn lernen wir nicht nur ihn kennen, sondern seinen Vater und seine Welt. Es ist noch ein weiterer Wunsch, der sich zu diesen anderen gesellt. Und wir gehen ein Stück weiter. Vers 4. Paulus teilt mit, warum er so gesprochen hat. Er sagt, ich sage dieses, damit nicht jemand euch überliste. Das ist wichtig, dass wir uns das merken. Christen sind sehr naiv geworden. Ich sprach mit dem Leiter einer Gemeinde, das ist eine Gemeinde, die nicht eine Pastorenkirche ist, auch nicht von der Prägung dieser Gemeinschaft hier, eine andere. Und sie hatten einen jemanden eingeladen zum Dienst. Und ich fragte diesen Bruder vorsichtshalber, habt ihr auch wirklich geprüft, wen ihr da eingeladen habt? Doch, ohne weiteres. Und die Antwort kam mir ein bisschen zu schnell. Wir haben geprüft, sagt er. Ich möchte das glauben, dass er zurechtgekommen ist. Ich würde das gerne glauben. Ich mag ihn. Er ist ein sehr fähiger Bruder. Er ist nicht allzu bekannt, aber er ist sehr begabt. Und seine Art kann Eindruck machen. Und wir leben sehr stark in unserer heutigen Zeit von Eindrücken. Und wir leben zu schnell, um uns Zeit zu nehmen, um gründlich zu prüfen. Die falsche Lehre kommt nicht mit einer angehefteten Etikette, ich bin Irrlehre. Sie kommt mit einer Fassade, die äußerst stark dem Evangelium ähnlich ist. Wenn jetzt der Satan hier so verkleidet wäre, der wäre hier vorne vor uns, stünde hier, und so verkleidet, wie Paulus von ihm spricht,
Engel des Lichts,
und wir hätten noch einen Engel, einen vom Himmel, der jetzt in seinem naturgemäßen Kleid da stünde. Mit Kleid meine ich jetzt einfach das Aussehen. Nicht Baumwolle oder etwas anderes. Und die zwei stünden nebeneinander. Beide also in einem Lichtgewand gekleidet. Könnte einer von uns, die würden ganz stille stehen, nichts machen. Könnte einer von uns jetzt sagen, welcher der echte Engel und welcher Satan wäre? Könnten Sie das? Nein, können wir nicht. So gefährlich ist die Irrlehre. Wenn sie leise kommt, wenn sie sich nicht allzu stark bewegt, und übrigens, wenn sie so spricht, wie Christen sprechen, dann können wir sehr schnell eingenommen werden. Ich begegnete vor Jahren einem Artikel von einem über einen katholischen Gelehrten. Ich weiß nicht, ob er Jesuit war. Der war so evangeliumsähnlich. Der hatte gelernt, so zu sprechen, wie Christen, wie Evangelisten sprechen, wie evangelische Christen, evangelikale Christen sprechen. Und da habe ich die Einleitung und das Bild ausgeschnitten und habe das kopiert und anderen vorgelegt. Ich habe mal eine Probe gemacht in einem Seminar, das ich hielt. Und habe das vorgelegt und sie gefragt, wisst ihr, aus welchem Kreis dieser Artikel kommt? Könnt ihr vom Artikel her feststellen, aus welchem Kreis der kommt? Ob normalen Pfingstlern oder in evangelikalen oder aus pfingstlichen Kreisen oder aus welchem Kreis auch, könnt ihr das feststellen? Das war nicht festzustellen aus dem Artikel. So ähnlich war das. Aber wenn man einmal sah, wie deren stand, dann konnte man hier und da vielleicht einiges sich merken. Prüfen braucht Zeit. Es muss geprüft werden, was man sagt und was man tut. Und das Tun dauert länger zu prüfen als das, was man sagt. Was man sagt, kann verhältnismäßig bald geprüft werden. Denn ein Irrlehrer kann nicht lange reden, ohne sich zu versprechen. Er mag für eine kurze Zeit etwas hersagen, was uns vertraut ist, aber nicht allzu lange. Er ist nicht dazu imstande. Er verspricht sich, er verzappelt sich, früher oder später. Aber was er tut, das braucht länger. Und wir müssen uns da Zeit nehmen. Also, Paulus sagt, ich sage dieses, damit nicht jemand euch überliste mit überzeugenden Worten. passt auf, seid nicht allzu stark beeindruckt. Hört hin. Ja, und was heißt es dann, wenn Paulus in 1. Korinther 13 sagt, die Liebe glaubt alles?
Ja, das ist es.
Also, wenn ihr Probleme damit habt, schlagt auf 1. Korinther 13. Auch wenn nicht Probleme habt, dürft ihr aufschlagen. Erster Korinther 13, Vers 4. Die Bibel ist nicht ein Buch, das sich mit jedem paar Verse ganz wiederholt, als würden wir eine ganze Bibel immer wieder antreffen. Sie erwartet, dass wir nicht nur einen Vers lesen, sondern auch viele Verse, dass wir sie ganz lesen. Sie will im Zusammenhang aufgefasst werden, genauso wie wir sprechen. Wir machen manchmal Aussagen, die, wenn wir sie alleine nehmen, unmöglich sind. Aber wir wissen, wir werden verstanden im Zusammenhang. Also jetzt Vers 4. Die Liebe ist geduldig, ist freundlich. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, ist nicht aufgebläht, gebärdet sich nicht in unanständiger Weise. Das sind ganz praktische Beschreibungen. Sucht nicht das Ihre, ist nicht schnell gereizt, rechnet das Böse nicht an, führt kein Konto da an der Stelle, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich aber mit der Wahrheit. Vergessen wir das nicht. Vers 6 endet. Freut sich an der Wahrheit. Sie deckt alles. Glaubt alles. Alles was? Wie? Was Wahrheit ist? Vers 6. Nicht alles, was es gibt. Wenn Eltern am Tisch sagen, hast du doch alles gegessen. Dann ist das begrenzt, aufzupassen. Alles hat immer einen Rahmen. Alles innerhalb einer gewissen Grenze. Nicht absolut. Die Bibel spricht an dieser Stelle so, wie wir sprechen. Also, es handelt sich hier um Wahrheitsähnliches, das aber nicht eigentlich Wahrheit ist. Und wenn wir imstande sein wollen, zu prüfen, werden wir vertraut sein müssen mit dem Echten. Sonst werden wir nicht unterscheiden können. Wir werden nicht den Unterschied uns merken können. Ich sage dieses, damit nicht jemand euch überliste mit Worten, die überzeugen können. Vers 5. Vers 5 ist der letzte Vers in diesem kurzen Abschnitt. Und hier schließt der Apostel noch eine Mitteilung an. Er schließt seine Bemerkungen ab mit einer ernsten Mitteilung. Denn wenn ich auch im Fleisch abwesend bin, im Fleisch ist hier dasselbe in einem gewissen Sinne wie im Leib, aber Vorsicht, bei der Übersetzung dürfen wir die zwei nicht verquicken oder ohne weiteres auswechseln, was heute Übersetzer gern tun. Fleisch ist dynamisch, ist lebender Leib. Paulus lebt in einem Leib und da spricht er wie ein Jude, ich bin im Fleisch, das heißt, ich lebe in einem Körper. Und wenn ich in diesem lebendigen Körper abwesend bin, im Geist bin ich dennoch zusammen mit euch. In welchem Sinne? Geht er aus seinem Körper raus und transferiert sich, wie man das von okkulten Erfahrungen meint, erzählen zu können? Ich glaube es nicht, aber man spricht davon. Nicht in diesem Sinne. Wir dürfen hier nicht zu stark etwas Übernatürliches voraussetzen, weil Paulus eben ein Prophet ist. Auch wir sind ja im Geist anderswo gegenwärtig, in Gedanken also. Wenn wir die Situation kennen oder Heimweh haben, dann leben wir schon einmal woanders, als wo wir gerade sind. Und wenn dann jemand uns ruft, dann kann es eine Weile brauchen, bis wir wieder da sind. Paulus ist also im Geist in seinen Gedanken in Kolosse. Warum oder wie ist das möglich, wenn er nicht da gewesen war? Nun, Epaphras hat ihm reichlich geschildert, wie es in Kolosse zugeht. Und er hat ihm Gutes erzählt von Kolosse. Und er weiß, dass es da Irrlehre gibt. Aber er kreidet den Kolossern selbst nicht viel an. Wir haben den Eindruck, dies ist etwas, das von außen an sie herantritt, aber sie noch nicht so richtig erfasst hat. Sie wissen nicht, sie kommen nicht zurecht mit dieser Sache. Sie haben zu wenig Kenntnisse. Und Paulus hilft ihnen da. Und er sagt, ich kann mir gut vorstellen, wie es bei euch aussieht, wenn ihr zusammenkommt. Ich bin da in meinen Gedanken bei euch. So liebt er sie, so spricht ein Liebender. Freue mich an ihnen. Er freut sich an sie. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Interessante Ausdrucksweise. Ordnung. Unsere heutige Gesellschaft wehrt sich gegen feste Ordnung. Das gehört zum Abfall. Andererseits gibt es eine Ordnung, die aus dem Gesetz kommt, die leblos ist und gegen die dürfen wir uns wehren. Es gibt aber eine Ordnung, die von Gott kommt und die Leben hat und die wie ein Leib aussieht, der lebend ist. Der Leib ist koordiniert, wenn er gesund ist. Er lebt in einer gewissen Ordnung. Die Schöpfung lebt in einer gewissen Ordnung. Bewegt sich in einer gewissen Ordnung. Und diese Ordnung ist da. Wo das Evangelium hinkommt, die Botschaft von Christus, da wird aus Dunkelheit Licht, aus Chaos wird Geordnetes. Und auch die biblische Wahrheit selbst muss in geordneter Weise gesagt werden. Warum spreche ich punktweise? Weil es pädagogisch ist. Stoff, der mitzuteilen ist, kann, wenn ich mich nicht irre, etwa viermal so leicht aufgefasst werden, wenn er geordnet dargeboten wird, als wenn es ein Durcheinander ist. Wir sind imstande, auch Chaos wahrzunehmen. Es dauert etwas länger. Und dann können wir die Objekte in diesem Ganzen wahrnehmen. Denn wir denken objektorientiert. Aber es geht viel schneller, wenn eins nach dem anderen gesagt wird. Manchmal ist die Ordnung etwas anders, als ich gewohnt bin, es aufzufassen. Da muss ich etwas umstellen, damit es wieder in mein Schema passt, ohne dass ich die ursprüngliche Ordnung zerstöre. Das machen wir, wenn wir die Bibel lesen oder sie betrachten, wie wir das jetzt tun. Ich sehe eure Ordnung. Der Gottesdienst, der Ablauf der Zusammenkunft ist in einer geordneten Weise. Nicht zwei sprechen auf einmal. Nicht zwei beten auf einmal, es sei denn, man weiß nicht, dass ein anderer spricht. Das geschah bei uns, als ich klein war, in unserer Gemeinde oft. Oder immer wieder. Aber der eine wusste nicht, dass ein anderer da am Sprechen war, wenn die zwei ganz an verschiedenen Enden der Versammlung waren. Aber grundsätzlich betet einer auf einmal, spricht einer auf einmal. Und das ist die Ordnung, von der Paulus auch in 1. Korinther 14 spricht. Es gibt verschiedene Seiten dieser Ordnung, wir brauchen nicht lange darauf einzugehen. Er sieht ebenfalls die Festigkeit ihres persönlichen Glaubens an Christus. Darüber wird er in Vers 6 etwas zu sagen haben, der aber schon zum nächsten Abschnitt gehört. Es ist wichtig, dass der Glaube fest wird. Meine Frau und ich kamen von Neuwied her, als wir hier angekommen waren. Und dort hatte ein Bruder in einer Einleitung, ich denke, es war gerade am ersten Tag, als mein Dienst dort begann, dann sprach er über einen Vers im Psalm 119, mache meinen Fest gewiss, mache meinen Gang fest beziehungsweise gewiss. Offenbar werden zwei Wörter in verschiedenen Übersetzungen gebraucht. In deinem Wort. Darüber habe ich nachgedacht. Ich machte in jenen Tagen einen Spaziergang und stellte wieder fest, dass meine Beine etwas wackelig geworden waren. Weniger Muskel als Gummi. Und da muss man wieder in Übung kommen, damit man wieder fest wird. Ich konnte mich nicht immer verlassen darauf, dass wenn ich meinen Fuß aufstellen würde, dass mein Körper auch nachkäme. Das war mir ein Bild von diesem Vers. Wir müssen wissen, wo wir den Fuß hinzutun haben. Und zwar auf welchem Weg, wo. Wo ist der Weg, den wir zu gehen haben? Und wir wollen diesen Fuß so aufstellen, dass er nicht gleich umkippt. Wenn da ein Steinchen ist, das locker ist, dann können wir gleich stolpern. Dann rutschen wir schnell aus. Das wollen wir nicht. Und dann beten wir, dass wir, auch wenn wir das Gesetz kennen, auch wenn wir das Wort Gottes kennen, dass wir uns so bewegen innerhalb dieses Wortes Gottes, dass wir feste Tritte tun können. Und dass diese Tritte dann auch gewiss sind, dass wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn wir das Gewicht übertragen auf diese Stelle und wir bewegen uns vorwärts, dass wir dann nicht umkippen, sondern wirklich vorwärts kommen und fest sind an dieser Stelle. Paulus weiß, dass die Kolosser im Grunde fest sind in ihrem Glauben an Christus. Aber die fragen sich, was sollen wir glauben? Christus, ja. Aber was sagt man über Christus? Wer ist er? Und darüber gibt er Aufschluss. Das heißt also, Menschen, die eine gute Ordnung haben in ihrem Gemeindeleben, wo alles schön abläuft und die fest sind in ihrem Glauben an Christus, sind nicht ganz ungefährdet. Immer noch müssen wir auf der Hut sein. Es bleibt ein Kampf. Immer offene Augen behalten, damit wir nicht weggeführt werden durch Worte, die fähig sind zu überzeugen. Er vergewissert ihnen. Er ist in seinem Geist gegenwärtig, er freut sich dabei und er sieht ihre Ordnung, ihre Festigkeit, die Festigkeit ihres Glaubens. Jetzt ist es etwa eine Stunde, seit wir uns zusammentrafen, und es wäre eine gute Zeit, jetzt eine Pause einzulegen. Dann kommen wir mit Vers 6 zum nächsten Abschnitt.